Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Keir Starmer, der wahrscheinlich neue Premier Großbritanniens, ist auf alles vorbereitet.
Weather for Westminster on Friday has a 50% chance of rain. Do you own an umbrella?
I do own an umbrella and I'll be presenting myself as a man with a plan and therefore I'll have an umbrella to the ready.
Keir Starmer sagt also, er habe einen Regenschirm, natürlich unter Bezug auf seinen Amtsvorgänger, der diese Neuwahlen in strömendem Regen ohne Regenschirm angekündigt hatte. Vor 10 Minuten haben die Wahllokale in Großbritannien geschlossen. Labour steht vor einem Erdrutschsieg. Die neuesten Zahlen und Analysen jetzt gleich von unserer Korrespondentin aus London. Und dann spreche ich mit Günther Krings, CDU-Bundestagsabgeordneter und stellvorsitzender Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe. In Deutschland warten wir weiter auf einen Haushaltsentwurf der Ampel. Vielleicht gibt es noch heute Nacht eine erste Einigung. Und im Nahen Osten gibt es zumindest ein bisschen Bewegung in den Verhandlungen um ein Ende des Krieges in Gaza. Am Schluss schauen wir dann natürlich noch auf das Viertelfinalspiel morgen Deutschland gegen Spanien. Vor 11 Minuten haben also die Wahllokale in Großbritannien geschlossen. Hochrechnungen gibt es noch nicht, aber die Ergebnisse der Nachwahlbefragungen. Und Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer hat sie. Frau Heuer, kann die Labour-Partei mit dem Erdrutschsieg rechnen, den die Umfragen vorausgesagt haben?
Ja, absolut. Ich sag mal die Zahlen. Labour holt 410 Sitze. Das sind 209 mehr als beim letzten Mal. Das ist eine Mehrheit von 170 Sitzen. Das beste Ergebnis für Labour, der größte Landslide, wie man hier sagt, seit 2001. Die Konservativen noch 131 Sitze, die haben 241 verloren. Das ist das schlechteste Ergebnis seit der Gründung der Konservativen 1834. Man kann sagen, es ist am oberen Rand der sehr schlechten Erwartungen. Zweistellig wäre auch möglich gewesen bei der Sitzverteilung. Jedenfalls haben einige Umfragen das so gesehen. Trotzdem, es ist klar, die Konservativen sind regelrecht pulverisiert worden. Die Liberaldemokraten gewinnen 61 Sitze, das sind 53 mehr. Reform UK, die rechtspopulistische Partei von Nigel Farage, zieht mit 13 Abgeordneten ins Unterhaus. Beides ein großer Erfolg. Die Liberaldemokraten und Reform UK gehören zu den Gewinnern heute Abend. Und noch ein Verlierer, die schottische Nationalpartei. Die ist auch pulverisiert worden, kann man sagen. Die haben gerade noch 10 Abgeordnete im künftigen Unterhaus, wenn die Nachwahlbefragung stimmt. Und sie stimmt meistens, muss man dazu sagen. Die sind ziemlich korrekt, diese Nachwahlbefragung im UK. 10 Sitze noch für die SNP, 33 weniger als bei der letzten Wahl.
Und bevor wir das jetzt alles analysieren, schauen wir doch erstmal noch darauf, was heute Nacht noch passiert in Großbritannien.
Ja, dieser Exit-Poll, das ist ja nur der Auftakt, wie gesagt, diese Nachwahlbefragung. Es werden seit nunmehr 12, 13 Minuten alle 650 Sitze im Land ausgezählt. Im Lauf der Nacht wird dann immer vor Ort verkündet, welcher Kandidat im jeweiligen Wahlkreis gewonnen hat. Die stehen dann alle auf einer kleinen Bühne. Das ist auch ein feierliches Ritual. Es wird spannend zu sehen, welche Tory-Schwergewichte ihre Sitze nicht halten können. Selbst Rishi Sunak gilt nicht als absolut sicher gesetzt und gegen 6 Uhr früh ungefähr britischer Zeit ist dann alles bekannt und das endgültige Ergebnis steht fest.
Und dann schauen wir jetzt mal, was das alles bedeutet. Würden Sie sagen, war das jetzt eine Abstimmung für Labour oder doch eher eine gegen die Tories?
Es ist eindeutig eine Abstimmung gegen die Tories gewesen. So war die Stimmung im Land schon lange und ganz sicher während des Wahlkampfs. Die Leute haben einfach die Nase voll gehabt von diesen konservativen Regierungen nach 14 Jahren. Ich sag mal ein paar Stichworte in dieser Zeit. Austerität, Brexit, Partygate, Liz Truss, Skandale. Ein ganzer Reigen von Premierministern gerade in den letzten Jahren. Eine Partei, die in den letzten Jahren auch mehr mit sich als mit dem Land beschäftigt war und die eben an den wichtigen Baustellen sichtbar kaum gearbeitet hat, vom National Health Service, also von der Gesundheitsversorgung der Briten über die wahnsinnig hohen Lebenshaltungskosten hier bis zur Frage, wie man mit Migranten umgeht. Eine Frage, die auch viele Britinnen und Briten umtreibt. Lauter Baustellen sind das, an denen nicht wirklich gebaut worden ist. Stattdessen wurde Stimmung gemacht, es wurde Ideologie verbreitet, es wurden innerparteiliche Kämpfe ausgefochten und das ist das Ergebnis. Dieses niederschmetternde Ergebnis ist, ist das, was die Leute dann daraus gemacht haben. Sie haben die Tories ganz deutlich abgewählt.
Und dann haben Sie ja gerade schon die Partei von Nigel Farage erwähnt, also die Partei von dem Mann, der den Brexit maßgeblich mit vorangebracht hat. Die sitzen jetzt mit 13 Abgeordneten im Unterhaus. Was verändert das?
Das verändert ganz sicher die politische Debatte. Man kann sagen, es hätte dafür ausgereicht, dass Nigel Farage ins Unterhaus einzieht. Der ist rhetorisch wirklich sehr geschickt. Und er hatte ja auch im Wahlkampf schon angekündigt, er will eigentlich nur ins Unterhaus, um den anderen da Beine zu machen. Was sein Plan ist, er wird mit Sicherheit die Debatte weiter nach rechts rücken. Das wird sich treffen. Im Zweifel mit der Entwicklung der Tories nach diesem schrecklichen, für sie schrecklichen Ergebnis. Denn die Partei hat einen Rechtsruck hinter sich. Sie braucht jetzt einen neuen Vorsitzenden nach diesem Ergebnis. Das ist völlig eindeutig, dass Rishi Sunak nicht bleiben kann. Nach Lage der Dinge wird das auch jemand vom rechten Parteiflügel sein, weil die Basis entscheidet am Ende. Und die Basis ist eben sehr rechts. Es steht deshalb zu befürchten, dass wir insgesamt einen Rechtsruck in der britischen Politik erleben, bei den Tories und bei Reform UK. Dass der Populismus auch ins Unterhaus jetzt einkehrt und sich weiter festsetzt.
Danke, Christine Heuer, live aus unserem Studio London mit den ersten Zahlen und Analysen zur Unterhauswahl. Am Telefon ist jetzt live Günther Krings. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und sitzt eigentlich immer noch im Plenum des Bundestages. Da gibt es heute eine lange Tagesordnung. Umso schöner ist es, dass Sie für uns trotzdem rausgekommen sind, denn Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender der deutsch-britischen Parlamentariergruppe. Guten Abend, Herr Krings.
Guten Abend, Herr Brandes. Plenum haben wir gerade beendet, also hat zeitlich gepasst.
Umso besser. Die Tories, die gehören ja zu Ihrer Parteienfamilie, der Konservativen. Sie müssten jetzt also eigentlich traurig sein, dass die Tories so krass verloren haben. Oder sind Sie doch froh, dass mit den Tories auch das Chaos in der britischen Politik abgewählt wurde?
Also es war jetzt, wenn man, wie ich, seit vielen Jahren eine gute Beziehung zu vielen Mitgliedern der Tories hat, nicht der erste Anlass, traurig zu sein. Boris Johnson, daran darf ich erinnern, hat viele, gerade Freunde von Deutschland, aus seiner Fraktion rausgeschmissen, weil sie eben nicht europakritisch genug sind. Insofern gab es schon mehr Momente der Trauer als jemand, der sich im deutsch-britischen Verhältnis gut auskennt, auch da viele Freunde in der Politik gewonnen hat. Und insofern sind jetzt ja wohl nicht nur abgewählt worden diejenigen, die für Brexit waren und Ähnliches, sondern natürlich auch viele, und die gibt es immer noch in der Partei, die durchaus einen grundsätzlich proeuropäischen Kurs hatten, die auch am deutsch-britischen Verhältnis großes Interesse hatten. Insofern kann man jetzt nicht uneingeschränkt sich darüber freuen. Zumal man eins sagen muss, jedenfalls in der Außenpolitik wird sich nichts ändern. Da hat die bisherige Regierung einen guten Kurs bei Ukraine etwa gefahren. Und das wird die jetzige weitermachen, hat sogar Keir Starmer betont und seine Berater, dass sich da nichts ändern würde. Also es gibt ein paar Dinge, wo es auch bisher nicht chaotisch war, aber innenpolitisch kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Das war viel interner Streit und wenig offenbar Ausstrahlung, dass man das Land noch gut nach vorne bringen kann.
Ist dieses Beispiel der Tories, so wie Sie sich präsentiert haben, vielleicht auch ein abschreckendes Beispiel für alle konservativen Parteien in Europa, wie auch die CDU, dass sozusagen, wenn man die Mitte verlässt, wenn man die Vernunft verlässt, dass man dann am Ende untergeht?
Also jedenfalls ein Beispiel eigentlich für alle Parteien, dass man nicht zu viel intern streiten soll, dass man natürlich eine Kursbestimmung vornehmen darf, dass man aber dabei in der Tat auch Richtung Mitte nach wie vor Wähler gewinnen muss. Auch Maggie Thatcher hat immer gesagt, sie will die Mitte gewinnen, aber nicht dadurch, dass ihr nachläuft, sondern dass sie die Mitte überzeugt von ihren Lösungen. Das war, glaube ich, noch ein ganz erfolgreicher Ansatz. Und man hat, glaube ich, am Ende haben die Tories diese Mitte verloren. Ich glaube auch nicht nur durch inhaltliche Entscheidungen, auch durch Dinge wie Partygate von Boris Johnson, was man für andere Vorschriften macht, sich selbst nicht daran hält Und diese Stilfragen oder diese Fragen der mangelnden Ehrlichkeit, ich glaube, das war dann nochmal ganz entscheidend, dass die Partei weiter abgestürzt ist.
Aber auch Rishi Sunak, also der Nachfolger von Boris Johnson, der konnte ja nie richtig Fuß fassen. Er hatte seine Wahl ja unter anderem damit gewonnen, mit dem Versprechen, Asylsuchende von Großbritannien fernzuhalten. Er wollte massenweise Menschen nach Ruanda ausfliegen, wo die dann bleiben sollten. Bisher gibt es da wirklich null Erfolge. Und trotzdem verfolgt die Union in Deutschland ja ähnlich Pläne mit so einer Drittstaatenregelung. Ist es also wirklich noch eine gute Idee?
Also bei uns ist das ein Baustein bei einer neuen Migrationspolitik. Wenigstens ebenso wichtig ist ein besseres Grenzmanagement. Und wir haben immer gesagt, wenn wir so etwas machen, ein Drittstaatenmodell, heißt das aber auch, dass wir freiwillig in geordneten Verfahren auch Flüchtlinge nach Deutschland aufnehmen, ohne lebensgefährlichen Weg übers Mittelmeer. Von daher ist unser Ansatz ein ganz anderer.
Aber trotzdem funktioniert dieses Ruanda-Modell ja offensichtlich nicht.
Also das konnte denn dann Beweis jetzt nicht antreten, weil sozusagen die ersten Flüge jetzt im Sommer Spätsommer hätten beginnen sollen und Leber hat angekündigt, es nicht fortzuführen. Also insofern ist das noch offen, ob das einen Beitrag leisten kann, also als ein Baustein oder nicht. Ich glaube, das war auch nicht der zentrale Grund der mangelnden Zustimmung. Im Gegenteil, das hat ja auch durchaus, glaube ich, die Tories nochmal nach vorne, das haben sie nach vorne gebracht, weil da ein großer Teil der britischen Öffentlichkeit da sogar dafür war. Aber es gab viele andere Punkte, innenpolitische Fragen, gesundheitspolitische Fragen, wo sie viel weniger Zustimmung hatten. Ich glaube, das war viel entscheidender für die mangelnde Zustimmung jetzt bei diesen Wahlen.
Dann blicken wir doch noch auf die Beziehungen zwischen Großbritannien und zum europäischen Kontinent. Die britische Wirtschaft, die stagniert gerade. Das ist auch eine Folge des Brexits. Muss Keir Starmer, der jetzt wahrscheinlich neue Premier, Großbritannien wieder näher an die EU führen?
Ja, das denke ich wäre klug, auch für die Wirtschaft. Wir haben ja zwischen Deutschland, England sogar die Hälfte des Handelsvolumens verloren. Das hat natürlich auch was mit Corona zu tun, aber eben natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Brexit. Bei Brexit muss man klar sagen, dass weder die Konservativen noch Labour sich damit rumbekleckert haben, denn auch der damalige Parteivorsitzende Corbyn war wohl für den Brexit, jedenfalls hat er nichts aktiv getan, um das irgendwie aufzuhalten, Labour da anders zu positionieren. Da hat jetzt Keir Starmer seine Partei ganz neu aufgestellt. Sie hat von den Leuten, von den Gefolgschaften von Corbyn wurde sie mehr oder weniger bereinigt. Antisemiten, die dabei waren, so, das hat er wirklich gut gemacht, die Partei wirklich modern und gut aufgestellt. Und das muss man auch honorieren und ist auch vom Wähler honoriert worden. Und ich glaube, dass jetzt auch nochmal wieder ein Schub kommen kann, auch bessere und engere Beziehungen zu Europa. Er hat ja klar gemacht, er will den Brexit nicht rückgängig machen. Das würde, glaube ich, auch wieder leider, kann man zwar sagen, aber doch wieder zu viel Unruhe in die Diskussion hineinbringen. Denn es ist ja nicht so, dass die Brexiteers jetzt auf 0% sind. Sie sind vielleicht unter 50%, aber es gibt sie natürlich noch und auch nicht nur bei den Konservativen. Und insofern gibt es ja, glaube ich, nochmal eine neue Chance. Der erste Ansatz war ja schon dieses Windsor Agreement. Also es gab ja auch Fortschritte unter den Tories schon, aber jetzt gibt es die Chance, das mal weiter voranzubringen. Auch zwischen Deutschland und England mit einem neuen Sicherheitsabkommen zum Beispiel. Also da kann man jetzt vorsichtig optimistisch sein.
Keir Starmer, der gilt ja vielen Britinnen und Briten als eher langweilig, farblos. Er ist kein brillanter Redner. Man könnte etwas böse vielleicht sagen, der britische Olaf Scholz. Zeigt sein Sieg denn aber ein bisschen mehr Langeweile in der Politik, tut in diesen aufgeheizten, krisenhaften Zeiten dann vielleicht doch gut?
Das ist ja erstmal so, dass bei den meisten Wahlen, da muss man ganz ehrlich sein, das haben wir in Deutschland oft erlebt, nicht eine brillante Opposition in die Regierung gewählt wird, sondern eine Regierung abgewählt wird. So, und er hatte die Hauptaufgabe, und das hat er gut gemacht, keinen Fehler zu machen. Und da bleibt man halt sehr, sehr vorsichtig. Ich gehe davon aus, aber dass er vielleicht diesen Ziel auch so fortsetzt. Und ja, ich würde nicht von Langeweile sprechen. Ich würde davon sprechen, dass man Sachlichkeit in der Politik an den Tag legen sollte. Und das hat er besser gemacht als jedenfalls die Vorgänger von Rishi Sunak. Rishi Sunak, muss man ehrlicherweise sagen, war wohl ein besserer Premier als seine beiden unmittelbaren Vorgänger, aber eben nicht gut genug und nicht zeitig genug im Amt, dass er vielleicht nochmal das Ruder rumreißen konnte.
Günter Krings, der stellvertretende Vorsitzende der deutsch-britischen Parlamentariergruppe und Unionsbundestagsabgeordneter zum Ausgang der britischen Unterhauswahlen live im Deutschlandfunk. Herr Krings, danke Ihnen für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und damit zurück in die deutsche Innenpolitik. Seit Stunden sitzen in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner zusammen. Bis morgen früh soll eine Einigung auf Grundzüge des Haushalts stehen. Ob das klappt? Ungewiss. Die ARD berichtet, dass der Vorschlag im Raum stehen soll, den Wehretat deutlich weniger ansteigen zu lassen, als von Verteidigungsminister Boris Pistorius gewünscht. Nur gut 1 Milliarde mehr statt 6,5. Aber entschieden ist noch nichts. Worum es geht, fasst Frank Kapellan zusammen.
Christian Lindner geht ans Limit. 40 Milliarden Euro Neuverschuldung plant der Finanzminister laut Spiegel für das kommende Jahr. Es ist das Maximum, was im Rahmen der Schuldenbremse möglich wäre, auch weil Zuschüsse an die Rentenversicherung nicht in die Berechnung mit einfließen. Ich will die Erwartungen nicht enttäuschen, erklärt der Finanzminister, ehe er am Nachmittag neue Gespräche mit Kanzler und Vizekanzler beginnt. Aber es gibt noch einiges an Arbeit zu tun.
Das kriegen wir hin,
betont Olaf Scholz. Doch dem Kanzler könnte eine kurze Nacht bevorstehen. SPD und Grüne wollen morgen in aller Frühe erfahren, wie es um den Haushalt steht. Wir dürfen die Koalition nicht am Haushaltsstreit zerplatzen lassen, warnt Cem Özdemir, der grüne Landwirtschaftsminister, bei Welt-TV.
Wir sehen die Bilder in Frankreich mit Le Pen, wir sehen die Bilder in den USA. Umso wichtiger, dass Deutschland berechenbar und stabil bleibt und jetzt nicht irgendwie in Turbulenzen. Das brauchen wir jetzt wirklich nicht.
Auch der Kanzler warnt die eigenen Leute vor einem Bruch seiner Ampel. Frankreich oder die Niederlande zeigen uns doch, wohin es führt, wenn nun neu gewählt wird.
Lasst uns alles dafür tun, dass wir unser großes, schönes Europa gemeinsam beschützen und dass wir es nicht den rechten Populisten und Rechtsextremen überlassen.
Es ist ein bemerkenswertes Sommerfest, auf dem Olaf Scholz gestern Abend zu spüren bekommt, wie groß die Erwartungen seiner SPD an ihn sind.
Es freut mich narrisch, der Platz ist voll, die Sonne scheint.
Marianne Schieder hat als eine der Geschäftsführerinnen der SPD-Fraktion das Sommerfest vorbereitet. Einige hundert Menschen sind gekommen. Olaf Scholz steht neben ihr und lächelt milde. Ob auch er sich narrisch freut, das weiß man nicht. Er muss dafür sorgen, dass der eigenen Fraktion nicht der Appetit vergeht, wenn er morgen früh um 7 dort seinen Haushalt präsentieren soll.
Und deswegen haben wir den Bundeskanzler bei uns und was die anderen Fraktionen machen, ist mir egal, darum gebeten, dass er uns einen klaren Hinweis darüber macht, womit wir zu rechnen haben, wenn das Kabinett Mitte Juli diesen Haushalt beschließen wird.
Als ein Instrument wünscht sich Mützenich eine Lockerung der Schuldenbremse. Wenigstens das Ausrufen einer Notlage wegen der milliardenschweren Ukraine-Hilfen. Daraus macht der Abgeordnete aus Köln keinen Hehl. Scholz steht unter Druck. Er soll liefern. Seine Genossen wollen Geld sehen für längst überfällige Investitionen. Doch wo soll all das Geld für diese Ausgaben herkommen? Kaum vorstellbar, dass sich der FDP-Vorsitzende auf mehr Schulden einlassen könnte. Das bekräftigt am Morgen im Deutschlandfunk auch FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Bundeskabinett einen Haushaltsentwurf, der sehenden Auges verfassungswidrig ist, dem Parlament zuleitet.
Eine Ukraine-Notlage allerdings könnte eine Krücke sein, wenn man sie denn verfassungsfest begründet. Geht da doch noch was?
Ich weiß einige Dinge, aber die sind noch nicht abschließend. Von daher werde ich mich zu einem Zwischenstand heute auch nicht äußern.
Meint der Verteidigungsminister gestern Abend auch unter den Festgästen. Was also erwartet Boris Pistorius von der Fraktionssitzung morgen früh um 7?
Also das Mindeste, was ich erwarte, ist ein heißer Kaffee.
Einen heißen Kaffee, den dürfte er wohl bekommen. Pistorius hat überhaupt kein Bundestagsmandat, aber selbstverständlich bin ich dabei, sagt er. Und er nimmt's gelassen, denn bei der Verteidigung, das ist heute schon klar, soll nicht gespart werden.
Die Bundesregierung wollte es unbedingt verhindern, aber vergeblich. Heute hat die EU-Kommission zumindest vorläufig zusätzliche Zölle für die Einfuhr von chinesischen Elektroautos verhängt. Der Grund: die Verhandlungen mit Peking brachten nicht den gewünschten Erfolg. Droht jetzt ein ausgewachsener Handelsstreit? Aus Brüssel berichtet Moritz Küpper.
Ab Mitternacht nun werden auf importierte E-Autos aus China innerhalb der Europäischen Union Ausgleichszölle fällig. Vorläufig bis November, um, wie es Kommissionssprecher Eric Mormer sagte, eine Lösung für den unfairen Vorteil von Unternehmen in China zu finden.
What we need is a solution that corrects the unfair advantage that is given to producers in China.
Hintergrund sind, so das Ergebnis einer Untersuchung der EU-Kommission, dass China seine Produzenten von E-Autos stark subventioniere. In China hergestellte Elektroautos machen nach Schätzungen der Branche fast 22% des europäischen Marktes aus. Vor 3 Jahren waren es noch knapp 3%. Man wolle den Dialog mit China, so Kommissionssprecher Mormer.
We want this dialogue with our Chinese counterparts and this dialogue is taking place.
Die Gespräche liefen. Zwischenstände gäbe es aber nicht. Man hoffe, dass die europäische und die chinesische Seite aufeinander zugehen und den Konsultationsprozess beschleunigen, wurde ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums zitiert. Im Vorfeld bereits hatte China Gegenmaßnahmen angekündigt. Die Höhe der Ausgleichszölle variiert. Beim chinesischen Hersteller BYD sollen die Aufschläge 17,4% betragen. Für den Konzern Geely, der mit Mercedes verbunden ist, sind 19,9% vorgesehen. In der Spitze beträgt der Satz rund 37%. Unternehmen wie BMW oder Tesla müssen im gewichteten Durchschnitt mit einem Aufschlag von 20,8% rechnen, wenn sie aus China in die EU exportieren. Von einer Sackgasse sprach daher auch BMW-Chef Oliver Zipse. VW sowie der Verband der deutschen Autoindustrie kritisierten den Schritt ebenfalls, auch die deutsche Bundesregierung ist dagegen. Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des BDI, des Bundesverbandes der deutschen Industrie, schlägt dagegen eher vermittelnde Töne an. Ausgleichszölle seien kein Widerspruch zu Verhandlungen, so Gönner. Hintergrund könnte sein, dass es, laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, trotz der Kritik aus der Autoindustrie, auch unter den Industrieunternehmen in Deutschland eine breite Mehrheit für Strafzölle gibt. Bereits am Morgen hatte Gönner im Deutschlandfunk darauf verwiesen, dass der chinesische Markt wichtig sei, man aber auch die Risiken sehe.
Und entsprechend arbeitet man jetzt daran, tatsächlich die Risikominimierung vorzunehmen.
Aus dem EU-Parlament kam dagegen fast einhellig Unterstützung für die Linie der EU-Kommission. Die Botschaft sei eindeutig, so Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Die EU lasse sich im Welthandel nicht naiv an der Nase herumführen.
Die chinesische Regierung ist in den letzten Tagen von Hauptstadt zu Hauptstadt getingelt und hat versucht, die Strafzölle auf E-Autos noch zu stoppen, die Europäische Union zu spalten.
So Anna Cavazzini, handelspolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament.
Zum Glück, finde ich, lässt sich die Europäische Kommission davon nicht beeindrucken. Es ist richtig und wichtig, dass jetzt die nächsten Schritte gegangen werden und gesagt wird, wenn ein Spieler so unfair spielt wie China, die gleichen Wettbewerbsregeln, die wir alle brauchen, verletzt, dann muss das eben auch Konsequenzen haben.
Jetzt geht es darum, mit der chinesischen Seite zu verhandeln, um diese unfairen Praktiken abzustellen und damit die Ausgleichszölle letztendlich auch reduziert oder ganz entfallen können.
Stellt Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses im Parlament klar. Die Entscheidung der EU-Kommission nun ist vorläufig. Die endgültige Einführung der Strafzölle solle im November erfolgen und muss von den Mitgliedstaaten gefällt werden.
Seit Wochen stocken die Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen. Doch nun das. Am Abend haben US-Präsident Joe Biden und Israels Premier Benjamin Netanyahu telefoniert. Und ein US-Vertreter meldete anschließend, es habe einen Durchbruch gegeben. Julio Segador.
In die festgefahrenen Verhandlungen um ein neues Waffenstillstands- und Geiselabkommen scheint Bewegung zu kommen. In Israel melden die Medien, dass Verteidigungsminister Gallant gegenüber Familienangehörigen von im Gazastreifen verschleppten Geiseln gesagt haben soll, wir sind einer Vereinbarung näher als jemals zuvor. Eine Sprecherin des Ministeriums wollte dies gegenüber der ARD nicht bestätigen. Es habe sich um ein vertrauliches Gespräch gehandelt, erklärte sie. Klar ist, dass es inzwischen eine neue Antwort der Hamas zu dem vorliegenden Biden-Plan gibt, der ein dreistufiges Abkommen vorsieht. Israelische Medien berichten, dass die Hamas in einer ersten Phase eines möglichen Abkommens wohl nicht mehr auf einen vollständigen Waffenstillstand und Abzug der israelischen Truppen aus Gaza besteht. Das hatte die Terrororganisation bisher gefordert, was für die israelische Regierung nicht annehmbar war. Regierungschef Netanyahu soll grünes Licht gegeben haben, dass eine Verhandlungsdelegation zu erneuten Gesprächen mit den Vermittlern aufbricht. Der Ort der Gespräche war zunächst unklar.
Seit mehr als 85 Jahren hatte Potsdam keine Synagoge mehr, nachdem die Nazis sie in der Pogromnacht 1938 zerstört hatten. Heute nun ist ein neues jüdisches Gotteshaus feierlich eröffnet worden. Thorsten Südow.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf der Eröffnungsfeier für das Synagogenzentrum in Potsdam dazu aufgerufen, den wachsenden Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen und zur Solidarität mit Israel aufgefordert. Er sei entschlossen, nicht zu ruhen, um jüdisches Leben zu schützen und jede Form von Antisemitismus zu bekämpfen, sagte Steinmeier in seiner Ansprache. Nur wenn Jüdinnen und Juden sich in Deutschland ganz zu Hause fühlen, nur dann sei dieses Land ganz bei sich. Deutschland bleibe ein Zuhause für Jüdinnen und Juden. Dafür stehe er persönlich ein, so Bundespräsident Steinmeier. Und auch die Mehrheit aller Deutschen stehe dafür ein. Das neue Synagogenzentrum sei ein Geschenk und im Herzen Potsdams beginne etwas Neues. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke unterstrich, die jüdische Gemeinschaft gehöre in die Mitte der Landeshauptstadt und das Synagogenzentrum zeige, dass jüdisches Leben untrennbar zu Brandenburg gehöre. Der Präsident der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, sagte, er blicke mit großer Sorge auf die Umfrageergebnisse im Land Brandenburg. Rechtsextreme Parteien würden niemals ein sicherer Garant jüdischen Lebens in Deutschland sein. Das vierstöckige Synagogenzentrum mit der sandfarbenen Klinkerfassade kostete etwa 17,5 Millionen Euro, die vom Land Brandenburg getragen werden. Vier jüdische Gemeinden Potsdams haben sich auf ein Nutzungskonzept verständigt, werden unter anderem im Wechsel Schabbatfeiern ausrichten.
Mit den Stimmen von Union und AfD hat der Bundestag heute einen Untersuchungsausschuss zum Laufzeitende der deutschen Atomkraftwerke eingesetzt. Lothar Lenz.
Die Union hatte den Ausschuss beantragt und will vor allem zwei grüne Kabinettsmitglieder ins Visier nehmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke. Beide hätten vor allem aus parteipolitischen Gründen die Abschaltung der letzten drei Reaktoren verfügt, lautet der Vorwurf der Union. Robert Habeck hatte dem bereits im Parlament widersprochen. So hätten die Betreiber der Anlagen erhebliche Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Reaktorbetriebs angemeldet, sagte Habeck. Zudem hätten vor einem Weiterbetrieb lange aufgeschobene Sicherheitsprüfungen angestanden. Innerhalb der Ampel hatte damals auch die FDP für einen Weiterbetrieb der Reaktoren plädiert, um die Energieversorgung abzusichern. Am Ende hatte der Bundeskanzler mit seiner Richtlinienkompetenz die Abschaltung verfügt.
Der Bundestag hat heute eine bessere Förderung für die medizinische Forschung beschlossen. Das ist auch eine Reaktion auf den massiven Mangel an wichtigen Arzneimitteln in der jüngsten Vergangenheit. Jan Zimmermann.
Das neue Gesetz wirkt angeblich schon, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist. Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD sagt, allein die Ankündigung, dass die Rahmenbedingungen für Pharmaunternehmen verbessert werden, habe zu vielen Investitionen geführt. Mit dem Medizinforschungsgesetz sollen klinische Studien schneller genehmigt werden. Die Studien sind Voraussetzung, um ein neues Medikament auf den Markt zu bringen. Das ganze Verfahren wird unbürokratischer und Prüfvorgaben vereinheitlicht, verspricht Lauterbach. Das Ziel? Der Standort Deutschland soll für Forschung und Produktion von Pharmafirmen attraktiver werden. Vor allem in der medizinischen Grundlagenforschung soll das Land einen Spitzenplatz einnehmen, zum Beispiel wenn es um bisher unheilbare Krebserkrankungen und Demenz geht. Umstritten ist, dass die zwischen Herstellern und Krankenkassen ausgehandelten Preise für neue, patentgeschützte Arzneimittel künftig geheim gehalten werden können. Den Pharmafirmen ermöglicht das, im Ausland höhere Preise auszuhandeln. Die Opposition im Bundestag und die gesetzlichen Krankenkassen kritisieren die Regelung und befürchten höhere Kosten.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD will versuchen, den Schaden durch überteuerte Maskenkäufe in der Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten. Dietrich Karl Meurer.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gibt sich zuversichtlich, dass die Forderung in Milliardenhöhe abgewendet werden kann. Der Sozialdemokrat sagte nach einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses des Bundestages, er arbeite an einer Minimierung des Schadens. Es geht um ein schwieriges Erbe, das Lauterbach von seinem Vorgänger Jens Spahn von der CDU übernommen hat. Es stammt aus dem Jahr 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie, als Masken knapp waren, aber dringend benötigt wurden. Um schneller an Masken zu kommen, wendete der damalige Gesundheitsminister ein besonderes Verfahren an. Ohne weitere Verhandlungen kamen unbegrenzte Lieferverträge zustande. Die Händler überrannten den Bund förmlich. Wegen fehlerhafter oder verspäteter Lieferungen verweigerte das Ministerium die Bezahlung. Dagegen klagen viele Händler. Derzeit sind rund 100 Fälle anhängig. Der Streitwert insgesamt 2,3 Milliarden Euro.
Und wir schauen jetzt auf den Tag an der deutschen Börse mit Bianca von der Au.
Schlechte Nachrichten für die deutsche Industrie. Am Vormittag vermeldete das Statistische Bundesamt erneut rückläufige Auftragseingänge im Mai für das verarbeitende Gewerbe. Das ist der 5. Rückgang in Folge. Insbesondere die Aufträge aus dem nicht-europäischen Ausland sackten demnach deutlich ab. Volkswirte hatten für den Mai mit einem leichten Plus an Aufträgen gerechnet. Doch die Flaute für die deutsche Industrie hält damit weiter an. Die Hoffnungen liegen auf der Weltwirtschaft, die auch den DAX mit nach vorne zieht. Denn deutsche Produkte sind ja vor allem im Ausland gefragt. Das kann aber auch zum Nachteil werden, wie an der Diskussion um Strafzölle deutlich wird. Für den DAX geht ein ruhiger Handelstag zu Ende. Die amerikanischen Börsen sind wegen eines Feiertags heute geschlossen. Zum Handelsschluss stehen 18.453 Punkte an der DAX-Tafel im Frankfurter Börsensaal.
Und wir kommen noch einmal zu einem Untersuchungsausschuss im Bundestag. Diesmal geht es um den chaotischen Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan und damit auch der Bundeswehr, als die Taliban die Macht in Kabul übernahmen. Das war 2021. Nun hat der oberste deutsche Geheimdienstler, BND-Chef Bruno Kahl, vor dem Untersuchungsausschuss Fehler eingeräumt. Uli Haug.
Freitag, der 13. August 2021, 11.30 Uhr. Während in Afghanistan die Taliban vorrücken, tagt in Berlin der Krisenstab der Bundesregierung. Es ist eine Sitzung, die im Nachhinein Fragen aufwirft. Denn trotz der raschen Geländegewinne der Taliban fällt die damalige Bundesregierung keine Evakuierungsentscheidung. Der SPD-Abgeordnete Jörg Nürnberger macht dafür auch den Bundesnachrichtendienst verantwortlich.
Er hat auf Grundlage der vorhandenen Informationen eine falsche Bewertung der weiteren Entwicklung vorgenommen und diesen Vorwurf muss man dem BND in aller Deutlichkeit machen.
In der Krisensitzung an jenem 13. August hatte die damalige Vizepräsidentin des BND, Tanja von Uslar-Gleichen, die Lageeinschätzung des Geheimdienstes vorgetragen. Ihre Analysten gingen, zumindest offiziell, immer noch nicht von einer schnellen Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban aus. Den Fall Kabuls vor dem 11. September hielt man beim BND für eher unwahrscheinlich. Jan-Hendrik van Thiel, damals Gesandter an der deutschen Botschaft in Kabul, warnte dagegen schon länger vor dem Staatsverfall und das war auch im BND bekannt. Trotzdem gab es kein klares Lagebild und keine klaren Entscheidungen, beklagt die Grünen-Abgeordnete Sarah Nanni.
Es gab niemanden, und zwar weder in den Leitungsebenen der Ressorts noch bei den Ministerinnen und Ministern, der oder die sich wirklich dafür verantwortlich gefühlt hat, sich zu fragen, okay, was wissen wir jetzt, was wissen wir nicht und was sind unsere Handlungsoptionen?
Am Ende der Krisensitzung wird lediglich die Warnstufe erhöht, aber nicht evakuiert. Keine 48 Stunden später fallen in Kabul die Taliban ein und das große Chaos bricht aus. Dabei gab es Informationen, die allerdings nicht richtig bewertet oder berücksichtigt wurden. Die Amerikaner hatten der damaligen deutschen Botschafterin in Washington, Emily Haber, klar gemacht, dass sich die Deutschen auf einen Rückzug vorbereiten sollten. Und andere Nationen schafften längst Fakten. Der CDU-Abgeordnete Thomas Röbekamp.
Wir haben gesehen, dass andere Nationen schon früher auch mit der Evakuierung von Ortskräften begonnen haben. All das sind Indizien, die nicht exklusiv der BND hatte, sondern die verfügbar waren.
In der Krisenstabssitzung am 13. August 2021 war ein wichtiger Mann nicht anwesend. BND-Präsident Bruno Kahl. Bei seinem Auftritt im Untersuchungsausschuss hat er zugegeben, dass es eine Fehleinschätzung bei der Geschwindigkeit gegeben hat, mit der die Taliban Kabul eingenommen haben. Der Ausschussvorsitzende Ralf Stegner.
Das ist in der Tat eine Fehleinschätzung gewesen, das hat der Präsident hier auch eingeräumt.
Nach genau 2 Jahren biegt der Untersuchungsausschuss zum desaströsen Afghanistan-Abzug auf die Zielgerade ein. Nach der Sommerpause sollen die ehemaligen Minister Maas, Kramp-Karrenbauer und Seehofer sowie Ex-Kanzlerin Merkel vernommen werden.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, hat untersucht, wie gut Zugewanderte in verschiedenen Industrieländern integriert werden. Und da zeigt sich, besonders gut läuft es in Deutschland, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Markus Schubert mit den Details.
14 Millionen Eingewanderte leben inzwischen in Deutschland, ein Sechstel der Bevölkerung. Aber von Gastarbeitern und Spätaussiedlern spannt sich der Bogen seit Jahrzehnten bis hin zu denen, die vor den Kriegen in Syrien und der Ukraine flüchteten. Und aus Sicht der Migrationsbeauftragten der Bundesregierung, Rehm Alabali Radovan, braucht es immer neue, passende Integrationskonzepte.
Deutschland ist zweitgrößtes Einwanderungsland nach den USA und gehört zu den diversesten Ländern in der OECD. Wenn wir also über Integration sprechen, geht es auch um eine sehr heterogene Gruppe.
Die OECD stellt Deutschland, gerade im internationalen Vergleich, aber ein gutes Zeugnis aus, lobt etwa die umfangreichen Integrationskurse mit 600 mal 45 Minuten Deutsch und 100 Stunden Orientierungskurs für das neue Heimatland, der längste Kurs seiner Art in den OECD-Staaten.
Und die Studie belegt, Integrationsarbeit zahlt sich immer aus. Jeder Euro ist da gut investiertes Geld.
Die Lebensbedingungen der Zuwanderer seien gut, so der Bericht, gerade wenn man es mit anderen Industrieländern vergleicht. Überdurchschnittlich viele finden in Deutschland auch Arbeit und fast zwei Drittel der Angekommenen sprechen nach 5 Jahren gut Deutsch. Der Schlüssel zur Integration ist und bleibt aber Bildung. Und Deutschland hat im Vergleich sehr viele Zuwanderer, die nur mit einer Grundschulbildung hier ankommen. Aber auch das stimmt den OECD-Studienautor Thomas Liebig nicht pessimistisch.
Wenn wir es schaffen, wenn es Deutschland schafft, diese Personen zumindest auf den Hauptschulabschluss zu heben, dann verbessert sich die Lage doch relativ schlagartig zum Guten.
Im Integrationsbericht schaut man sich auch die Zehntklässler und ihre Lesekompetenz noch einmal genauer an, als es in der PISA-Studie möglich war. Und da gibt es zwei auffallend unterschiedliche Gruppen von Einwandererkindern. Im internationalen Vergleich ganz hinten steht Deutschland bei Jugendlichen, die mit 4 oder 10 Jahren oder noch später selbst eingewandert sind. Und das gilt natürlich auch für die vielen ukrainischen Kinder. Hier gibt es Brüche und Fluchterfahrungen, sie hemmen den Schulerfolg. Ganz anders sieht es aus bei Kindern von eingewanderten Eltern, wenn sie selbst hier in Deutschland geboren wurden.
Diese Gruppe steht im internationalen Vergleich überraschend gut da. Und wenn wir uns das nochmal im Zeitverlauf anschauen, dann sehen Sie Folgendes, dass die Lücke zwischen Personen, die im Land geboren sind und eingewanderte Eltern haben, und diejenigen, die keinen Migrationshintergrund, wie man früher gesagt hat, haben, noch nie so niedrig war, wie sie gegenwärtig.
Und wie blicken die schon länger hier Lebenden auf die Zugewanderten? Ihren wirtschaftlichen Beitrag zum Erfolg des ganzen Landes, den schätzen die Deutschen heute höher ein als vor 10 Jahren. Aber sie sind skeptischer als der EU-Durchschnitt und erst recht als Dänen oder Spanier, ob die Integration im Land gelungen ist. Die aktuelle Debatte, die sich um Ukrainer und Asylbewerber dreht, spiegelt das wider.
Ich habe den Bericht ganz bewusst auch gefördert, weil wir mehr Sachlichkeit brauchen in der ja aufgeheizten Debatte und weil der internationale Vergleich auch sehr hilfreich ist, um zu schauen, wie wir stehen.
Deutschland steht bei der Integration also besser da als früher, vielleicht auch besser als erwartet. Aber auch Staatsministerin Alabali Radovan nimmt das mit aus dem OECD-Bericht. Das Bildungssystem ist noch nicht auf die Einwanderungsgesellschaft ausgerichtet, die Deutschland seit langem hat. Und Integration funktioniert am besten von Anfang an.
Gutes Zeugnis von der OECD für die Integration von Zugewanderten in Deutschland. Markus Schubert berichtete.
Deutschlandfunk, UEFA Fußball Europameisterschaft.
Und bei dieser EM war heute ja nochmal spielfrei. Morgen stehen dann aber die ersten 2 Viertelfinalspiele an, unter anderem Deutschland gegen Spanien. Maximilian Rieger, wie schwer wird das?
Ja, das ist auf jeden Fall das Duell von 2 Mannschaften, die bisher wahrscheinlich den besten Eindruck bei diesem Turnier hinterlassen haben. Und dann vor allem die Spanier, die das auf jeden Fall getan haben. 4 Spiele, 4 Siege und dabei auch kaum Schwächen offenbart. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vielleicht auch deswegen bei der Abschlusspressekonferenz nicht mehr verraten als nötig, berichtet Burkhard Hupe.
Julian Nagelsmann lässt sich nicht in die Karten gucken.
Vor dem vielleicht wichtigsten Spiel seiner noch immer sehr jungen Trainerkarriere verriet der Bundestrainer kein einziges Detail seiner Aufstellung fürs Viertelfinale. Wirtz oder Sané auf dem Flügel, Tah oder Schlotterbeck in der Innenverteidigung? Die Beantwortung dieser Fragen werde es erst am Spieltag geben. Ein wichtiger Faktor dabei, das Bauchgefühl des Bundestrainers. Sicher dabei ist natürlich Kapitän Ilkay Gündoğan, der den deutschen Fans versprach, dass seine Mannschaft das Spiel gegen Spanien so entschlossen und selbstbewusst angehen werde, als sei dies bereits das Finale. Ein Schlüssel zum Erfolg sei dabei die Geduld und Konzentration bei langen Ballbesitzpassagen des Gegners und eine Symbiose zwischen Nationalmannschaft und Publikum, um den Spaniern vom Anpfiff weg ein Auswärtsspielgefühl zu vermitteln.
Also Heimvorteil nutzen, geduldig sein in der Defensivarbeit, das sind zwei Zutaten für ein gutes deutsches Spiel. Am besten wäre aber natürlich selbst den Ball möglichst lange zu haben, um die Spanier unter Druck zu setzen, sagt der Bundestrainer.
Ich glaube, wir können offensiv selber viel machen. Es gibt ja immer verschiedenste Ansätze, wie du eine extrem gute Ballbesitzmannschaft bekämpfst. Und da gehört natürlich ein defensiver Ansatz dazu, den wir haben in verschiedenen Varianten. Gehört auch dazu, dass wir den Anspruch haben, selbst den Ball zu haben. Gegen eine der spielstärksten Mannschaften zu spielen, ist immer dann angenehmer, wenn du selber den Ball hast. Und das ist schon auch die Idee für morgen.
Ja, und wie dieser Plan aufgeht, sehen wir dann morgen ab 18 Uhr. Danach spielen Frankreich und Portugal um den Einzug in das Halbfinale. Cristiano Ronaldo wird auch wieder mit dabei sein. Und das bedeutet Schwerstarbeit für die Ordner in Hamburg, um die ganzen Flitzer vom Spielfeld abzuhalten. Das ist bei dieser Europameisterschaft nicht immer gelungen und es ist nicht die einzige Sicherheitspanne. Jakob Rüger.
Es waren beunruhigende Szenen im Bauch des Dortmunder Stadions. Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei bereiteten sich auf einen Einsatz vor. 66.000 Zuschauer ahnten da noch nicht, dass sich ein vermummter Mann unbefugt Zutritt zum Stadion verschafft hatte.
Um kurz vor 22:30 gelang es dem Mann aus Osnabrück, auf die Träger unterhalb des Daches zu klettern, also während der zweiten Halbzeit. Wie der Mann auf das Stadiondach gelangen konnte, ist bislang nicht bekannt.
Nach über einer Stunde konnte der 21-Jährige endlich festgenommen werden. Er wollte nach eigener Aussage spektakuläre Fotos in luftiger Höhe schießen und hatte eine Kamera in seinem Rucksack. Wie es der Mann ohne Ticket und Akkreditierung auf das Stadiongelände geschafft hat, ist bis heute unklar. Die Dortmunder Polizei weist durch Sprecher Thorsten Schiese die Zuständigkeit von sich.
Na, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, dass für die Sicherheit im Stadion nicht die Polizei erstmal verantwortlich ist, sondern die sogenannte DFB Euro GmbH, die mit der UEFA zusammenarbeitet und natürlich dementsprechend die Einlasskontrollen macht, die Sicherheit des Stadions gewährleistet.
Externe Security-Firmen sind von der UEFA für die Sicherheit im Stadion beauftragt und damit schiebt der Veranstalter die Verantwortung weiter. Die Ordner sind oft unzureichend und wenn, dann nur digital geschult. Sie haben meist keine Erfahrung und bekommen laut Recherchen des Hamburger Abendblattes, zumindest in der Hansestadt, nicht einmal den Mindestlohn. Es wird bei der Sicherheit gespart, mit Folgen.
Beim Eröffnungsspiel hat sich der Webvideofilmer Marvin Wildhage aus Niedersachsen mit gefälschter Akkreditierung und in einem gefälschten Maskottchenkostüm Zugang zum Stadion verschafft.
Auch hier erklärte die UEFA, wie beim Vorfall in Dortmund, in einem schriftlichen Statement, dass man das Sicherheitskonzept überarbeite.
Informationen von Jakob Rüger. Am Samstag spielt dann die Türkei gegen die Niederlande. Ob der türkische Verteidiger Meher Demiral teilnehmen wird, ist noch unklar. Die UEFA wird sehr wahrscheinlich morgen offiziell verkünden, ob Demiral gesperrt wird für seinen Wolfsgruß beim Spiel gegen Österreich. Beim Spiel in Berlin will dann auch der türkische Präsident Erdogan mit dabei sein. Er hat seinen Besuch angekündigt. Aus der türkischen Regierung hatte es Kritik an Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegeben. Die hatte gesagt, es gebe keinen Platz für Rassismus. Symbole im Stadion. Und das hat dann dazu geführt, dass sowohl der deutsche Botschafter in der Türkei einbestellt wurde, als auch der türkische Botschafter hier in Deutschland. Also dieses Viertelfinale am Samstag wird hochpolitisch werden.
Da sind wir gespannt. Danke, Maximilian Rieger. Und wir schauen jetzt noch in die Zeitungskommentare von morgen, zusammengestellt von Tobias Zien. Jürgen Albrecht präsentiert sie.
Die Zeitungen blicken in die USA, wo vermehrt Forderungen laut werden, Präsident Biden möge auf seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichten. Die Süddeutsche Zeitung merkt dazu an, Joe Biden hat dieser Tage etwas nahezu Unmögliches geschafft. Er hat Donald Trump die Show gestohlen. Erstmals in diesem Wahlkampf dominieren nicht die Prozesse und die Provokationen Trumps die Debatte, sondern die Frage, ob Biden noch der richtige Präsidentschaftskandidat der Demokraten ist. Die Mitteldeutsche Zeitung notiert, viele Erklärungen wurden seit dem TV-Duell für das Auftreten Bidens gesucht, aber keine plausible gefunden. Leider führen all diese Ansätze nur zu einer einzigen großen Frage: Ist Biden noch fit genug für seinen Job? Damit hat der Wahlkampf sein Thema gefunden. Sollte Biden an seiner Kandidatur festhalten? Dass Trump die vergangene Wahl nicht anerkannt hat, dass er den Sturm auf das Kapitol angefeuert hat, dass er ein verurteilter Betrüger ist, all das wird nun keine Rolle spielen. Die Taz sieht es so. Biden hat als Anti-Trump bislang wenige der skeptischen Amerikaner und Amerikanerinnen motiviert, im November für ihn stimmen zu wollen. Seit der desaströsen Debatte ist es unübersehbar. Biden ist ein viel zu schwaches Gegenmittel gegen das Gift, das Donald Trump heißt. Themenwechsel. Die Europäische Union verhängt vorläufige Zusatzzölle auf den Import von Elektroautos aus China. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier gehört, merkt an, Handelskriege sind selten gut. Gleichzeitig ist zu sagen, der Autokrieg ist schon im Gange und China kämpft nach Überzeugung der EU mit unfairen Mitteln. Es stellt sich also eher die Frage nach der gewünschten Eskalationsstufe. Sind Zölle nun das richtige Gegenmittel? Nur bedingt, denn einerseits wären vermutlich auch beispielsweise die deutsch-chinesischen Joint Ventures direkt Leidtragende, mit Auswirkungen womöglich bis hin zu den deutschen Belegschaften. Die Zeitung Die Glocke ist folgender Meinung: Zölle auf die subventionierten Billigstrome aus China sind ein Fehler. Was die Industrie in Europa stärkt und auch den Autobauern hierzulande nützt, sind bessere Standortbedingungen. Und in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen, die Kommission profitiert davon, dass sie im Windschatten der USA segelt, dass Peking zahm reagiert, hat viel mit den drastischen Zöllen zu tun, die Präsident Joe Biden verhängt hat. China will keinen Zwei-Fronten-Handelskrieg.
Und das war die Presseschau. Vielen Dank an Jürgen Albrecht, der sie für uns präsentiert hat. Billion Dollar Apes, so heißt ein Podcast, und der hat den deutschen Podcast-Preis gewonnen. Was dahinter steckt, das erfahren Sie nach den Nachrichten im Kulturmagazin Fazit mit Wladimir Balzer. Und wie das Auszählen der Wahlergebnisse in Großbritannien weitergeht, darüber hält Sie natürlich unsere Deutschlandfunk-Radionacht die ganze Nacht über auf dem Laufenden, dann mit meinem Kollegen Marco Langer. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.